Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn man das Thema Ehe anschneidet, dann kann es zu verschiedenen Fragen kommen. Fragen, die auch in der Tat gestellt worden sind, sicherlich auch in der Zukunft noch gestellt werden, hoffentlich nicht so viele, nachdem diejenigen, die heute diese Predigt hören, gewisse Antworten auf gewisse Fragen erhalten haben. Die erste Frage, die sich stellt, ist, muss man verheiratet sein? Muss man Kinder zeugen? Die zweite Frage, warum hat Paulus gesagt, es sei besser, nicht zu heiraten? Sodann hat Christus gelehrt, dass um das Reich Gottes erlangen zu können, man nicht verheiratet sein sollte. Eine weitere Frage. Wäre man für eine Ehe überhaupt bereit, jetzt ganz individuell gesehen? Sodann, welche Arten von Ehen sind in Gottes Wort nicht erlaubt? Und es gibt weitaus mehr Fragen noch, die man sich stellen kann und die ich auch in gewisser Weise heute versuchen werde zu beantworten. Aber fangen wir mit der grundsätzlichen ersten Frage an. Muss man verheiratet sein? Muss man Kinder zeugen? Ist das etwas, was Gott uns in seinem Wort gebietet? Die Antwort ist klar. Die Ehe ist nicht der einzige Status, den man haben muss, um ins Reich Gottes gelangen zu können. Viele Frauen, viele Männer heute haben sich dazu entschlossen, nicht zu heiraten. Nun, ich sehe schon ein, dass es einige sind, die es aus selbstsüchtigen Motiven heraus tun, aber es gibt sehr wohl auch legitime Gründe. Wir lesen zum Beispiel im 1. Korintherbrief im 7. Kapitel, auf das ich noch sehr eingehend mich beziehen werde, dass Paulus sehr viel sagt über die Ehe. Und er sagt auch Folgendes in 1. Korinther 7 und Vers 8, und ich lese hauptsächlich heute aus der Neuen Lutherbibel 2009. Und da sagt er, ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Und als Paulus dies schrieb, war er nicht verheiratet. Er hatte sich dem Werk Gottes gewidmet, er hatte sich den Kirchenorganisationen, Gemeinden gewidmet und er hatte sich dazu entschieden, nicht zu heiraten, nachdem er bekehrt worden ist, um das Werk Gottes auf die beste Art und Weise tun zu können. Nun, bedeutet das nur, dass Jesus Christus auch gelehrt hat, es sei besser, dass man nicht heiratet, um für das Reich Gottes tätig sein zu können. Schauen wir uns einmal die Stelle in Matthäus Kapitel 19 an, die immer wieder verwendet wird, um nachweisen zu wollen, dass Christus das Zölibat gelehrt, mit anderen Worten, dass er gelehrt hat, dass man sich nicht verheiraten soll oder verheiraten darf, um das Reich Gottes zu tun. Matthäus Kapitel 19, die Verse 10 bis 12, da heißt es zunächst einmal, da sagten die Jünger zu ihm, wenn sich die Sache zwischen Mann und Frau so verhält, dann empfiehlt es sich nicht zu heiraten. Er aber sagte zu ihnen, Vers 11, nicht alle verstehen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib her so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten worden sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Nun, ich möchte hier einmal diese Stelle aus der Lutherbibel 1984 vorlesen. Da wird es eigentlich vom Sinngehalt etwas deutlicher. Da schreibt er hier in Vers 10, Matthäus 19 und Vers 10, da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, dies Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht. Und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelreiches willen, wer es fassen kann, der fasse es. Es geht hier nicht darum, dass Menschen sich für das Himmelreich unfähig gemacht haben, dass sie sich zum Beispiel selbst kastriert haben, wie es einige der sogenannten religiösen katholischen Väter in Anführungszeichen tatsächlich auch praktiziert haben. Und es geht auch nicht darum, dass hier ein verpflichtendes Zölibat gelehrt wird. Die meisten Kommentare sehen das ganz richtig. Zum Beispiel schreibt die Nelson Study Bible zu dieser Stelle Folgendes. Jesus weist in Vers 11 darauf hin, dass es nur für wenige Menschen gut ist, unverheiratet zu bleiben. Beachten Sie das. Es ist nur für wenige Menschen gut, unverheiratet zu bleiben. Manche Menschen heiraten nicht, weil sie ohne Sexualtrieb geboren wurden. Andere heiraten nicht, weil sie kastriert wurden. Aber man muss kastriert werden richtig verstehen. Es geht darum, dass ihre Hoden entfernt wurden, was auch zu einer Veränderung sexueller Wünsche und Hormonveränderung und so weiter geführt hat. Und dann schreibt der Kommentar, und wieder andere verzichten auf die Ehe, um Gott zu dienen. Einigen wurde dafür die geistliche Gabe der Ehelosigkeit gegeben, des sogenannten Zölibats, um dies tun zu können. Das lesen wir in 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 7. 1. Korinther 7 und Vers 7, das ist das, von dem Paulus hier spricht. Da heißt es, ich wollte aber, alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so, mit anderen Worten. Nicht jeder hat die Gabe, ehelos zu sein, zu bleiben. Aber Jesus hat in keiner Weise die Überheblichkeit oder die erste Priorität des Zölibat gelehrt. Wir wissen, dass einige der Apostel verheiratet waren. Wir wissen, dass die Brüder von Christus, jedenfalls einige, verheiratet waren. Wir lesen diesen 1. Korinther Kapitel 9 und in Vers 5. 1. Korinther 9 und Vers 5, wo Paulus die rhetorische Frage stellt, haben wir nicht das Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, mit anderen Worten jemand, der bekehrt ist, der in Gottes Kirche ist, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas. Kephas, eine Bezeichnung für Petrus. Paulus selbst sagt auch Folgendes in Hebräer Kapitel 13 und in Vers 4. Hebräer 13 und Vers 4. Und auch hier etwas unglücklich übersetzt in der deutschen Bibel, in den meisten deutschen Bibeln. Da wird es wie folgt wiedergegeben. Hebräer 13 und Vers 4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett rein sein, denn die Unzüchtigen aber und die Ehebrecher wird Gott richten. Nun, die Aussage ist schon natürlich eine richtige, aber im Originaltext heißt es eigentlich besser übersetzt, die Ehe ist bei allen ehrbar. Eine feststehende Tatsache. Die Ehe ist ehrbar. Da ist nichts Unehrbares dabei. Also mit anderen Worten, hat Christus in keinster Weise gelehrt, man muss auch um des Reiches Gottes willen, ehelos bleiben, sondern die Ehe ist ehrbar. Nun, es ist natürlich richtig, dass Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 7 so einiges gesagt hat über die Ehelosigkeit. Und das wollen wir uns einmal jetzt näher anschauen. 1. Korinther Kapitel 7, angefangen Vers 1. Nun aber zu dem, wovon ihr mir geschrieben habt, ob es gut für den Menschen ist, keine Frau zu berühren. Fahren wir weiter fort in Vers 7. Das hatten wir gerade gelesen. Ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gabe, von Gott der eine so, der andere so. Vers 8. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Aber was ist der Hintergrund? Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid, zunächst einmal. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Das ist nicht sicherlich eine richtige Tatsache. Da muss man sehr aufpassen, wenn man die Ehe eingehen will, dass man nach wie vor die richtigen Prioritäten setzt. Dass man sich zum Beispiel nicht von seinem Ehepartner dahin bringen lässt, vielleicht direkt, vielleicht indirekt, die Prioritäten falsch zu setzen, sich mehr um die Dinge zu kümmern, die die Welt uns bietet, als die Dinge, die Gott von uns erwartet. Dann heißt es in Vers 40, glückseliger ist aber, wenn sie unverheiratet bleibt, nach meiner Meinung. Ich meine aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Aber er stellt das klar. Was er hier sagt, das ist nicht jetzt unbedingt das absolute göttliche Dekret. Es ist das, wie er es versteht. Und warum hat er dies alles gesagt? Was ist der Zusammenhang? Nun, das ist wichtig zu begreifen. Er sagt es nämlich in Vers 26 im gleichen Kapitel. so meine ich nun wiederum eine Meinung, das sei gut um der gegenwärtigen Not willen. Es sei nämlich für den Menschen gut, so zusammen antworten, nicht zu heiraten. Wir lesen auch in Vers 29. Das sage ich aber, Brüder, die Zeit ist kurz, damit hinfort auch die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Aber das heißt jetzt nicht, irgendwie hat die Scheidung propagiert, denn er stellt hier einen Vergleich an. Und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Es geht hier um eine Frage der Priorität. Was ist jetzt das Wichtigste im Leben eines solchen Menschen? Aber es geht hier um die gegenwärtige und auch die kommende Not, die Bedrängung. Paulus schrieb diese Aussagen kurz vor der Zerstörung des Tempels, der Vernichtung von Jerusalem, als damals die Juden von den Römern verfolgt wurden, als die Römer dann in Jerusalem einfielen. Alles dies muss man in diesem Zusammenhang sehen. Und diese Warnung, die wird ja nun auch von Jesus Christus deutlich gemacht. Aber zunächst einmal sagt Paulus noch Folgendes in 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 28. Aber auch wenn du heiratest, sündigst du nicht, und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche Trübsal für das Fleisch haben. Das möchte ich euch ersparen. Der Zusammenhang war die kommende schreckliche Not, die kommen würde. Und im Vergleich dazu sagt Christus etwas über die kommende große Trübsal. Und er sagt hier Folgendes in Matthäus 24 und in Vers 19. Matthäus 24 und Vers 19. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Und dann sagt er auch noch etwas in Lukas Kapitel 23 und in Vers 29. Lukas 23 und Vers 29. Denn seht, es werden Tage kommen, an denen man sagen wird, glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht gestillt haben. Also auch hier wiederum wird vor der kommenden Not gewarnt. Aber wie wir gesehen haben, sagte Paulus keineswegs und sagte auch Christus keineswegs, dass es sündhaft sei, zu heiraten, in keinster Weise, und zwar auch nicht in Zeiten großer physischer Not. Und er sagt auch noch Folgendes, Paulus, in 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 9, auch das im Zusammenhang. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, dann lasst sie heiraten. Auch in dem Zusammenhang, von dem Paulus hier spricht. Denn es ist besser zu heiraten, als sich vor Verlangen zu verzehren. Und bei einigen ist das leider der Fall. Die verzehren sich vor Verlangen. Die wollen unbedingt eine Frau haben. Die wollen unbedingt einen Mann haben. Und die Gefahr ist natürlich die, dass man da die falschen Prioritäten setzt. Auch in 1. Korinther 7 und Vers 2 sagt Paulus, um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau und jeder ihren eigenen Mann haben. Mit anderen Worten, es geht darum, sexuelle Beziehungen sind ausschließlich für die Ehe gedacht, nicht außerhalb der Ehe. Das nennt man Unzucht. Oder es kann natürlich auch dann Ehebruch sein. Und Paulus sagt, um das zu vermeiden, dann sollte man schon heiraten. Natürlich sollte das nicht der vorwiegende Grund für die Heirat sein, aber es hat damit etwas zu tun. Nun, wir werden öfters gefragt, wir wurden in der Vergangenheit vielfach gefragt, ob die Kirche Gottes, damals die weltweite Kirche Gottes, heute die Kirche des ewigen Gottes oder die Organisationen, die der Kirche des ewigen Gottes angegliedert sind, ob wir heute lehren, ob wir heute verkünden, ob wir heute sagen, dass wir nicht mehr heiraten sollten, um der kommenden Not willen. Mit anderen Worten, um der Tatsache willen, dass ja nun die große Trübsal kommen wird. Wir wissen allerdings nicht, wann. Nun, ich möchte ein wenig hier aus meinem eigenen Leben erzählen. Und zwar, wie Sie ja wissen, kam ich damals so um 1974 in die damalige weltweite Kirche Gottes in Deutschland, wurde dann auch 74 getauft. Ich kam also zu einem Zeitpunkt, wo das, worüber ich jetzt sprechen möchte, zunächst einmal nicht mehr so relevant und aktuell war. Aber vorher gab es die Zeit, dass man oder dass viele gedacht hatten, dass Christus im Jahre 75 zurückkommen würde Und dann hat man angefangen so zu denken, so also im Jahre 72 oder was, 71, 72, da würde man ja dann zu dem Ort der Sicherheit gehen. Dann ist ja sowieso alles vorbei. Dann bräuchte man ja auch nichts mehr zu tun, um sich auf die Zukunft weiter vorzubereiten. Die Idee war dann auch die, naja, dann braucht man auch nicht mehr zu heiraten. Oder man heiratet sehr, sehr schnell, um noch ein Kind zu bekommen, bevor alles vorbei ist. Die Idee ist die, man hatte sich auf eine gewisse Zahl fixiert. Das hätte man natürlich nie tun dürfen. Es gab eine Broschüre, in der Tat, im Englischen, 1975 in der Prophezeiung, von Armstrong geschrieben. Aber man muss begreifen, worum es da eigentlich ging. 1975 war damals ein Jahr, das von den Wissenschaftlern, den Futurologen, all denen, die so die Zukunft bezeichnen wollten, betrachten wollten, erklären wollten, wie es in der Zukunft aussehen würde, die hatten so 1975 also ein rosiges Panorama dargestellt. Alles wird wunderbar sein, wir werden in Saus und Braus leben, keinerlei Probleme mehr, keinerlei Armut mehr und so weiter und so fort. Und der Armstrong wollte dem entgegenwirken. Und er hat diese Broschüre geschrieben, um zu zeigen, nein, in der Zukunft wird es keineswegs erstmal so sein. Es wird eine große Trübsal kommen. Der Tag des Herrn wird kommen. Amerika und Großbritannien, die werden in die Gefangenschaft geführt werden. Es wird einen dritten Weltkrieg geben. Das war der Grund für diese Broschüre, wie zum Beispiel auch George Orwell 1984 geschrieben hat. Nicht, dass er jetzt buchstäblich meinte, im Jahr 1984 wäre dies der Fall, was er da so beschrieben hat. Aber viele haben das natürlich auch nicht unbedingt richtig verstanden, sind so auf Zeitzyklen eingegangen. So 19-jährige Zeitzyklen hat es in der Tat gegeben, aber es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass sie auch in der Zukunft irgendeine Relevanz haben würden oder auch, dass sie zu dem damaligen Zeitpunkt eine Relevanz hatten. Der Hauptgrund, warum alles dies total falsch war, ist, dass keiner die Wiederkunft Jesu Christi kennt, den Zeitpunkt seiner Wiederkehr. Christus sagt es selbst, er sagt, die Engel im Himmel wissen es nicht. Selbst der Sohn weiß es nicht, sondern allein der Vater. Und dann schreibt die Übersetzungen, weiß es, aber weiß es ist eine Ergänzung. Nein, der Vater bestimmt es. Auch der Vater mag jetzt noch gar nicht wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Der hängt nämlich von gewissen Problematiken ab, ob wir diesen Zeitpunkt verzögern, ob wir ihn weiter herbeiführen, auf schnellere Weise, wie Petrus dies erklärt. Und in der Apostelgeschichte sagt Christus, ist es euch nicht bestimmt, zu wissen, den Zeitpunkt, den der Vater in seiner Autorität, das heißt es in vielen Übersetzungen, festgesetzt hat. Es kann aber auch heißen, festsetzt, bestimmt. Er ist derjenige, der es bestimmt. Also die Idee, dass man überhaupt jetzt nachprüfen will und festsetzen will und erklären will, wann jetzt Christus zurückkommt, ist eine total illusorische. Denn Christus sagt, ich komme zu einem Zeitpunkt zurück, wenn ihr es nicht meint. Aber ich gehe zurück auf 1975. Also wenn ich damals im Jahre 74 gesagt hätte, okay, es ist jetzt alles bald vorbei. Ich heirate nicht mehr, ich habe keine Kinder mehr, denn es ist ja alles bald zu Ende. Dann hätte ich natürlich meine Frau nicht geheiratet. Wir hätten keine Kinder gehabt. Ich habe heute einen Sohn, der ist Prediger in der Kirche, wie Sie wissen. Ich habe eine Tochter, die ist mit einem Prediger in der Kirche verheiratet. Die haben Enkel, oder vielmehr, die haben Söhne, aber ich habe dann die Enkel, meine Frau und ich. Das wäre alles nicht geschehen. Das wäre alles nicht passiert. Und daran zeigt sich, wie falsch diese Idee ist. Man soll gewisse Dinge heute nicht mehr tun, weil ja doch morgen alles vorbei ist. Was hat Martin Luther gesagt angeblich? Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Warum hat er das gesagt? Nun, um deutlich zu machen, ich habe das Vertrauen in Gott, dass er die Dinge lenkt. Und man hat die totale Zuversicht, dass auch in Zeiten der Not Gott da ist, um uns zu helfen, um uns zu unterstützen. Das hierzu. Wir wollen also nicht falsche Ideen in die Köpfe der Menschen bringen. Die Frage, sagen wir heute, dass man wegen der kommenden Not nicht heiraten sollte? Die Antwort ist absolut nein, das sagen wir nicht. Es muss nicht eine Entscheidung jedes Einzelnen sein, aufgrund seiner eigenen Situation. Aber schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 18 an. Sprüche Kapitel 18. Wie ich immer gesagt habe, sie leben und müssen leben, als ob sie ihr ganzes Leben noch vor sich haben, auch was die jüngeren Leute unter uns angeht. Seid fleißig in der Schule, wenn ihr ein bisschen älter geworden seid, seid fleißig auf der Uni, wenn ihr diesen Weg einschlagen wollt, oder fleißig im Beruf, den ihr euch erwählen wollt. Lebt so, als ob das ganze Leben noch vor euch liegt. Auf der anderen Seite, lebt aber auch so, als ob heute Abend in der Tat für euch das Leben enden würde. Seid ihr dann bereit für die Wiederkunft Christi? Denn sie könnten heute einen Unfall haben. Einen Unfall, der ihnen das Leben nimmt. Sie wissen auch da nicht, wann ihr Leben endet. Also das ist die richtige Art und Weise, wie man leben soll. Wenn es um die Ehe geht, schauen wir uns Sprüche Kapitel 18 und Vers 22 an. Da sagt uns Gott, wer eine Frau findet, findet etwas Gutes und kann guter Dinge sein im Herrn. Nicht etwas Schlechtes, wenn es die richtige Frau ist natürlich. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Mann. Sprüche 19 und Vers 14 sagt uns, Haus und Güter vererben die Eltern, aber eine vernünftige Frau kommt vom Herrn. Wir kennen ja die Aussagen in Sprüche 31 über die tüchtige Frau. Das kommt vom Herrn. Gott hat im Anfang gesagt, dass er Mann und Frau erschaffen hat, weil es nicht gut war, dass der Mann alleine wäre. Und schauen wir uns an in 1. Mose 2 und in Vers 18. 1. Mose 2 und Vers 18, wie das beschrieben wird. Gott, der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Das sind Menschen, die zueinander passen, die zueinander passen sollten. Darauf will ich gleich noch zu sprechen kommen. In Matthäus Kapitel 22 und Vers 30, da sagt Christus allerdings etwas anderes im Hinblick auf die Auferstehung zum ewigen Leben. Matthäus 22 und Vers 30. In der Auferstehung, es geht hier um die Auferstehung zum ewigen Leben. Heiraten sie nicht und werden nicht verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Die Ehe ist, diese physische Ehe, ist für den physischen Menschen geschaffen worden. Nicht für Engel, nicht für Gott, nicht für wiedergeborene Geistwesen, wenn sie dann im Reich Gottes sind. Es gibt natürlich das Konzept der geistlichen Ehe, das ist klar, aber darum geht es mir jetzt nicht. Es geht mir hier um die physische Ehe. Aber wenn wir jetzt zurückkehren zu dem, was Christus sagt, dann geht es darum, dass man eine freiwillige Entscheidung treffen kann, dass man ehelos bleibt. Es geht nicht um eine erzwungene. Die Idee, die auch in der katholischen Kirche natürlich herrscht, dass die Priester alle unverheiratet sein müssen, ist absolut total verkehrt. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Das ist nicht das, was Christus gelehrt hat. Und wenn es jetzt um Menschen geht, die älter sind, die zum Beispiel verheiratet waren, dann ist einer der beiden Partner gestorben. Da besteht in keinster Weise jetzt eine Notwendigkeit, dass man wieder heiraten muss, aber es gibt auch nichts, was dagegen sprechen würde. Allerdings bei älteren Ehepaaren gibt es auch keine Notwendigkeit, dass die jetzt noch Kinder haben müssen. Das ist eine möglicherweise in gewisser Weise etwas fragwürdige Sache. Wenn die Eltern zu alt sind, die Menschen, dann kann natürlich etwas auch schieflaufen bei der Zeugung von Kindern. Aber es geht darum, dass es eine freiwillige Entscheidung sein muss, derjenigen, die sich dazu entschließen, sich nicht verheiraten zu lassen, wegen des Werkes des Reiches Gottes. Nun, Paulus war aller Wahrscheinlichkeit nach verheiratet, bevor er bekehrt wurde als Rabbiner, der unter Gamaliel gelehrt wurde, musste man eigentlich verheiratet sein. Und er hat sich dann entschieden, wir wissen nicht, was mit der Frau geschah, vielleicht ist sie gestorben, er hat sich dann entschieden, nach seiner Bekehrung nicht erneut zu heiraten. Johannes der Täufer war nicht verheiratet. Jesus Christus war nicht verheiratet. Er wusste, dass sein Leben auch sehr kurz sein würde. Damit stellt sich eine weitere Frage. Die Frage nämlich, darf man Verhütungsmittel benutzen in der Ehe? Ich meine, es geht mir um die Ehe jetzt. Es geht mir nicht um die Situation vor der Ehe. Da sollte man sowieso keinerlei sexuellen Kontakt haben. Nun, einige sagen, das darf man auch nicht. Aber schauen Sie sich einmal jetzt die folgenden Statistiken an. Es wurde uns mitgeteilt, dass diese Woche es 8 Milliarden Menschen auf Erden gibt. Im Jahre 2030 sollen es dann 8,5 Milliarden Menschen sein. Im Jahre 2050 9,7 Milliarden. Und in den 80er Jahren sollen es über 10,4 Milliarden sein. Nun, ich glaube nicht, dass wir diesen Zeitpunkt erreichen werden mit so vielen Menschen, denn in der Zwischenzeit werden Kriege stattfinden. Auch, ich denke, der dritte atomare Weltkrieg. Und Christus sagt, nur sehr wenige werden übrig bleiben, überleben. Und wenn er nicht zurückkommen würde, um diese schrecklichen Zustände zu beseitigen, zu beenden, dann würde kein Mensch, kein Fleisch sogar, und nicht einmal Tiere, am Leben bleiben. Aber daraus ergibt sich bereits schon, es steht nichts in der Bibel, dass man keine Verhütungsmaßnahmen treffen darf, damit man keine Kinder hat, was immer diese Verhütungsmaßnahmen auch sein mögen. Es ist allerdings richtig, dass es zu keiner Abtreibung kommen darf. Mit anderen Worten, der Pille danach, wenn also schon eine Zeugung stattgefunden hat, eine Empfängnis, dann würde man ja ein bestehendes Leben vernichten, wenn man abtreiben würde. Die Frage ist ja, was macht man aber dann? Sagen wir mal, eine Frau ist vergewaltigt worden oder Inzest lag vor. Auch da gilt, dass eine Abtreibung eines solchen unschuldigen Kindes in keinster Weise in Gottes Augen gerechtfertigt ist. Man kann natürlich dann ein Kind zur Adoption freigeben. Das wäre die Lösung, das wäre die Möglichkeit, wie man vorgehen will, wenn man eben das Kind nicht behalten will für sich selbst. Aber unabhängig jetzt von dieser Frage, wenn innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau ein Kind gezeugt wird, dann sollte man mit Sicherheit das Kind behalten und sollte es nicht zur Adoption freigeben. Warum sage ich das? Nun, schauen wir uns einmal 1. Korinther 7 an. 1. Korinther 7, die Verse 12 bis 14. Und das geht sogar um eine Situation, wo ein bekehrter Christ mit einer unbekehrten Frau verheiratet ist. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, dass man eine solche Ehe nicht eingehen sollte. Aber wie sieht es aus, wenn eine solche Ehe besteht? Dann sagt Paulus Folgendes. In Vers 12. Den anderen aber sage ich nicht, der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, der scheidet es nicht von ihr. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, die scheidet sich nicht von ihm. Vers 14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Was heißt das? Sie sind ausgesondert zu dem Zweck, eine Beziehung mit Gott eingehen zu können. Die meisten Menschen heute sind abgeschnitten von Gott, dem Vater. Die Welt ist abgeschnitten von Gott, dem Vater. Aber diejenigen, die in Anführungszeichen geheiligt sind, sind solche, die eine Beziehung zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus eingehen können. Nun, solange wie die Eltern oder zumindest ein Elternteil in der Kirche ist, bekehrt ist, Gottes Wort lebt. Wenn aber jetzt ein Kind zur Adoption freigegeben wird zu anderen Menschen, die nicht in der Kirche sind, ist das Kind nicht mehr geheiligt, schauen Sie. Hat es keinerlei Zugang mehr zu Gott, wie die meisten Menschen heute in dieser Welt nicht geheiligt sind, keinen Zugang zu Gott haben können. Das ist eine große Verantwortung, die man sich überlegen muss, ob man das wirklich einem solchen Kind, das einem ja von Gott gegeben worden ist, denn Gott sagt ja, Kinder sind ein Geschenk Gottes, dass man einem solchen Kind dies zufügen will. Aber dann ergibt sich natürlich die nächste Frage. Und das ist, wenn man heiraten will, ist man bereit für die Ehe? Greift man Gott vor? Das tun manche. Die gehen sehr schnell eine Ehe mit jemandem ein, der sich letztendlich als nicht der richtige Ehepartner erweist. Man muss gewisse Risiken eliminieren. Ich werde gleich noch auf die Tatsache eingehen, dass Gott sagt, keine Ehe einzugehen mit Ungläubigen, wenn ein Eheteil ein Gläubiger ist, und auch keine Ehe einzugehen, die gemischtrassig wäre. Und unter gemischtrassig verstehe ich auch die ethnische Abstammung. Auch die ist und kann entscheidend sein. Was ist mit der ethnischen Abstammung gemeint? Es geht um die Herkunft. Im Internet wird Folgendes gesagt. Mit der ethnischen Herkunft wird die Zuordnung eines Menschen zu einer Gruppe von Personen bezeichnet, die zum Beispiel sozial, kulturell oder historisch eine Einheit bilden oder durch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit verbunden sind. Schauen Sie, je mehr eine Gemeinsamkeit besteht, auch im Hinblick auf die Kultur, auch im Hinblick auf das hervorgehen in einer Familie, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die Ehe erfolgreich sein wird. Aber die Frage ist, ist man für eine Ehe überhaupt bereit? Nun, wiederum Sprüche, Kapitel 24 und Vers 27. Sprüche 24, Vers 27. Ja, wer sind denn Sie, Herr Link, dass Sie solche Dinge von sich geben können? Nun, ich kann ein wenig aus Erfahrung sprechen. Ich bin mit meiner Frau seit 1978 verheiratet. Rechnen Sie mal nach, wie viele Jahre das sind. Sprüche 24, Vers 27. Da heißt es, richte draußen dein Geschäft aus und bearbeite deinen Acker. Danach baue dein Haus. Danach baue deine Familie auf. Heirate, habe Kinder. Das ist die Idee. Zunächst einmal, sich finanziell absichern oder zumindest eine finanzielle Grundlage haben. Und einige sagen, ja, die hatte ich aber auch nicht, als ich geheiratet habe. Nun, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das ist keine Situation, die man verallgemeinern sollte. Die Bibel macht klar und deutlich, man sollte zunächst einmal eine finanzielle Grundlage haben. Ich habe damals gewartet, meine Frau zu heiraten, bis ich eine finanzielle Grundlage in gewisser Weise hatte. Ich hatte zumindest einen Job, eine Arbeit, für die ich bezahlt wurde. Vorher hatte ich die noch nicht, da war ich noch am Studieren. Und das wäre eine möglicherweise fragwürdige Situation gewesen. Wie sieht es emotional aus? Sprüche 29, Vers 22. Sprüche 29, Vers 22. Ein zorniger Mann, das kann auch eine zornige Frau sein, zettelt Streit an. Und ein Grimmiger tut viel Sünde. Ist man jähzornig, zu jähzornig, kann man sich nicht kontrollieren. Nun, wir alle müssen daran arbeiten. Einige sind von Natur aus, wenn ich jetzt sage von Natur aus, nicht, dass man so geboren ist, aber natürlich, man kann gewisse auch Merkmale mit auf den Weg bekommen und man kann natürlich auch in einer Umgebung aufwachsen, wo man halt mit jähzornigen Menschen zusammen ist und wird dann selbst jähzornig. Also man muss alle daran arbeiten, aber das Problem ist, man muss daran arbeiten. Man muss diesen Jähzorn, wenn man ihn hat, besänftigen, bezwingen, denn sonst geht die Ehe mit Sicherheit schief. Dann gibt es irgendwann eine Explosion. Ist man besserwisserisch? Weiß man alles besser? Ist man nicht in der Lage oder willens, den Rat seines Ehepartners anzunehmen? Will man seinen Willen durchsetzen? Egal, ob er total verkehrt ist oder nicht, aber das ist halt mein Wille. Ich mache es auf meine Weise. Ist man verlässlich? Ist man verlässlich? Sprüche, Kapitel 25, Vers 14. Wer viel verspricht und es nicht hält, ist wie Wolken und Wind ohne Regen. Man hat bei der Eheschließung versprochen, ob sie jetzt in der Kirche verheiratet worden sind oder nicht. Ich werde dich bis zum Ende meines Lebens lieben. Ich werde diese Liebe nie verleugnen. Und wie kommt es dann nachher zu Scheidungen? Hier wurde viel versprochen. Es wurde so gut wie nichts gehalten. Tritt man kompromisslos für Gott ein? Oder ist man willens, Kompromisse zu schließen, um, wie eben Paulus auch sagte, dem Ehepartner zu gefallen zu leben? Sagen wir einmal, die Ehe war zunächst einmal geschlossen mit, in Anführungszeichen, zwei gläubigen Partnern und dann stellte sich heraus, der eine Partner war gar nicht so gläubig, wie es aussah und verließ dann die Kirche und gab dann natürlich dem Mann oder der Frau, egal wer es jetzt war, große Schwierigkeiten. Ja, ich will aber wieder Weihnachten halten. Ich will aber wieder Ostern halten. Halloween. Ich will den Sonntag halten, nicht den Sabbat. Ist man nach wie vor kompromisslos bereit, Gottes Weg zu gehen? Das sollte man sich vorher überlegen. Nicht, wenn das Baby schon in den Brunnen gefallen ist. Ist man willens, seine Hobbys aufzugeben, wenn diese Hobbys in gewisser Weise einer Ehe schaden? Ist man willens, die Interessen des Ehepartners zu berücksichtigen? Oder geht man nur seinen eigenen Interessen nach? Ist man willens, sich gegenseitig unterzuordnen? Und. Schauen Sie, es gibt so viele Fragen, die man sich stellen muss, um sicherzugehen, dass man in der Tat auch bereit ist, eine Ehe einzugehen für den Rest seines Lebens. Nur weil man gerne verheiratet sein will, weil man sich nicht verzehren will, das ist kein Grund, eine Ehe einzugehen, wenn man selbst in keinster Weise auch von dem geistigen Emotionsbild heraus in der Lage ist, auch eine Ehe auf erfolgreiche Weise durchzuführen. Nun, eine Frage, die sich stellen mag, ist ja nun, wie sieht es dann in der ersten und der zweiten Auferstehung aus? Nun, wir hatten bereits eben schon eine Stelle gelesen, Matthäus, wo Christus sagte, in der Auferstehung heiraten sie nicht und werden nicht verheiratet. Aber schauen wir uns eine weitere Stelle in Lukas Kapitel 20 an, wo es noch ein bisschen mehr auf diese Frage eingeht. In Lukas 20, die Verse angefangen mit Vers 27. Da kamen einige der Sadduzäer, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Die kamen zu ihm und fragten ihn, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt, der eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren 7 Brüder, der erste nahm eine Frau und starb kinderlos, und der zweite nahm die Frau und starb auch kinderlos, und der dritte nahm sie, und ebenso alle 7 hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt auch, danach starb auch die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Die aber würdig geachtet sind, jene Welt und die Auferstehung von den Toten zu erlangen, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Und dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose bei dem Busch hingewiesen, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks, den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn in ihm leben sie alle. Und da antworteten einige der Schriftgelehrten, Meister, du hast recht geredet, und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Die Antwort von Christus war eine sehr kluge, weil die Sadduzäer, die glaubten nicht nur nicht an die Auferstehung, die glaubten auch nur, dass die ersten 5 Bücher Mose inspiriert waren. Alle anderen Bücher, selbst im Alten Testament, waren nicht inspiriert, deren Meinung nach. Und so zitiert jetzt Christus aus den 5 Büchern Mose und sagt, aber Gott ist ein Gott der Lebendigen, nicht der Tod, mit Antworten Abraham, Isaak, Jakob, die sind ja zwar tot, die werden aber wieder auferstehen. Er spricht hier von der ersten Auferstehung, ganz klar. Aber ich möchte es auch auf die zweite Auferstehung anwenden, wenn die Menschen, die gestorben sind, hochkommen in physischer Hinsicht. Auch da werden sie nicht mehr, auf alle Fälle keine Kinder zeugen. Ob sie heiraten, nicht heiraten, ist eine andere Frage. Ich wage es irgendwo zu bezweifeln. Aber es geht darum, in der ersten Auferstehung, die Menschen, die dort auferstehen, die sind nicht mehr verheiratet. Schauen Sie, der Tod endet eine Ehe. Und auch in der zweiten Auferstehung sind ja zunächst einmal die Menschen gestorben. Also die Ehe, die sie hatten in ihrem früheren Leben, hat aufgehört. Wir können dogmatisch sagen, dass es in der zweiten Auferstehung keine Kinder mehr geben wird. Das in jedem Fall. Und wenn eine solche Situation auftauchen würde, wie sie hier beschrieben wird, dann ist es nicht so, dass die Frau oder der Mann nach wie vor verheiratet ist. Ob es dann vielleicht in der zweiten Auferstehung dazu zu einer Heirat kommt, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall Kinder würden nicht mehr gezeugt werden. Das steht eindeutig fest. Und das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Religiöse Mischehen. Religiöse Mischehen. In anderen Worten, ein Teil ist bekehrt, ein anderer ist nicht bekehrt. Sollte insoweit eine Ehe durchgeführt werden. Ich spreche jetzt nicht von bestehenden Ehen. Darum geht es mir jetzt nicht. Es geht mir darum, es sind beides ledige Leute, die aber dann heiraten wollen, aber eine solche religiöse Mischehe eingehen wollen. Was sagt die Bibel dazu? 2. Korinther, Kapitel 6. 2. Korinther, Kapitel 6, die Verse 14 bis 18. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen gemeinsam? Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen, unter ihnen leben. Will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Vers 17, darum geht aus ihrer Mitte hinaus. Sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts Unreines an. Dann will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Klar und deutlich wird hier gesagt, was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Eine solche Verbindung sollte nicht eingegangen werden. in 5. Mose Kapitel 7. Da wird uns klar und deutlich Folgendes gesagt, angefangen Vers 3. Du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, mit anderen Worten, Menschen in dem Lande, das Gott nicht angebetet hat. Eure Töchter sollt ihr nicht ihren Söhnen geben, und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen, denn sie würden eure Söhne mir abfällig machen, sodass sie anderen Göttern dienen, und so würde dann der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vernichten. Und dann heißt es weiter, Vers 6, du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf Erden sind, zum Volk des Eigentums gemacht. Auch hier wiederum, keine Verbindung zwischen Gläubigen und Ungläubigen sollte stattfinden. Gott will nicht, dass wir uns dem Heidentum übergeben, dass wir eine Situation heraufbringen, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, auch wenn es zunächst einmal heißt, ja, also ich akzeptiere deine Religion. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo dann diese Religion nicht mehr so akzeptiert wird. Vor allen Dingen, wenn Kinder dann da sein sollten. Dann wird es schwierig. Ja, wie sollen die jetzt erzogen werden? Alle im Sinne Gottes, also kein Weihnachten, kein Ostern und so weiter und so fort. Oder, ja, ist doch nicht irgendwie Schlimmes mit dabei, dass man den Kindern gestattet oder sie gar dazu auffordert, Weihnachten, Ostern zu halten, Halloween, dieses schreckliche dämonische Fest, das wir gerade ja erlebt haben und so weiter und so fort. Matthew Henrys Kommentar schreibt Folgendes hierzu. Genau diese Sache, gemischte Ehen, also mit anderen Worten jetzt gemischte religiöse Ehen, hat sich als fatale Konsequenz für die alte Welt erwiesen und tausende von Ehen in der heutigen Welt wurden wegen Irregulosität oder Gottlosigkeit aufgelöst. Denn in Mischehen besteht mehr Grund zur Besorgnis, dass die Guten verkehrt werden, als zur Hoffnung, dass die Schlechten bekehrt werden. Denken wir an Salomo. Sie können sich diese Stelle nachher in 1. Könige, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10 durchlesen. Salomo hatte zunächst einmal viele Frauen und Nebenfrauen, das war schon von vornherein verkehrt, das hatte Gott gesagt, das soll man eben gerade nicht tun. Und dann waren natürlich diese Frauen, die er hatte, und auch die Nebenfrauen, das waren alles Frauen und Nebenfrauen, die heidnische Götter anbeteten. Und was tat Salomo? Er hat sich denen zu Willen gegeben, hat denen auch Tempel gebaut für ihre heidnischen Götzen und Götter und hat selbst die auch begonnen anzubeten und hat dann nicht mehr dem gehorcht, was Gott gesagt hatte, dass er eben das gerade nicht tun sollte. Es gibt weitere viele Stellen, die klar und deutlich vor diesen religiösen Mischehen warnen. In Esra Kapitel 9, Esra Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Als das alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sagten, das Volk Israel und die Priester und Leviten sind nicht abgesondert von den Völkern in den Ländern nach ihren Gräueln, nämlich den Kanaanitern, Hittitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern, denn sie haben sich und ihren Söhnen deren Töchter genommen und den heiligen Samen mit den Völkern in den Ländern vermischt. Und die Hand des Obersten und Ratsherrn war vorne dran bei dieser Sünde. Dann auch in Kapitel 10 und Vers 10. Und Esra, der Priester, stand auf und sagte zu ihnen, ihr habt euch vergriffen, indem ihr fremde Frauen genommen habt, sodass ihr die Schuld Israels noch vermehrt. Und Sie können sich dann auch eine weitere Stelle nachher in Nehemia Kapitel 13, die Verse 23 bis 27 anschauen, wo das Gleiche gesagt wird. Wie ich eben erklärt habe, eine Ehe endet mit dem Tod. Und Sie können das in 1. Korinther 7, Vers 39 nachlesen. Aber schauen wir uns diese Stelle einmal an, was da noch gesagt wird. 1. Korinther 7 und Vers 39. Eine Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es im Herrn geschehen soll, schreibt die Neue Luther Bibel 2009. Nur, dass es im Herrn geschehen soll. Die Elberfelder Bibel schreibt, nur im Herrn muss es geschehen. Die Gute Nachricht schreibt, nur soll sie einen christlichen Mann wählen. Die meisten Kommentare verstehen das auch so. Eine religiöse Mischehe ist in der Bibel eben nicht gestattet. Wie ich sagte, die meisten Kommentare stimmen damit überein, dass sich die Aussage von Paulus auf eine Ehe zwischen zwei Christen bezieht. Paulus sagt hier klar, dass ein Christ nur einen anderen Christen heiraten soll. Die Ryrie Study Bible kommentiert wie folgt. Nur im Herrn, das heißt nur mit einem anderen Christen. Die Living Bible interpretiert die Passage folgendermaßen. Die Frau ist Teil ihres Mannes, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, darf sie wieder heiraten, aber nur, wenn sie einen Christen heiratet. Jameson, Fawcett und Brown schreibt, nur im Herrn, sie soll nur einen Christen heiraten. Und dann verweist der Kommentar auf 2. Korinther 6, Vers 14 und 15, was wir gelesen hatten, was hat der Gläubige zu tun mit dem Ungläubigen? Mit anderen Worten, es soll eine solche Vermischung nicht stattfinden. Und die New Bible Commentary Revised schreibt, aber nur im Herrn, das heißt mit einem anderen Christen, denn sie ist ein Glied des Leibes Christi. Und von daher möchte ich klarstellen, dass innerhalb der Kirche des ewigen Gottes und in unseren uns angegliederten religiösen Organisationen in anderen Ländern die Predigerschaft keine Ehe durchführen wird zwischen einem bekehrten und einem unbekehrten Partner. Ich weiß, einige tun das, aber wir können es nicht tun, denn wie können wir eine solche Ehe durchführen, von der die Bibel sagt, die soll gar nicht erst existieren. Die soll es gar nicht geben. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Wie sieht es mit Mischehen unter verschiedenen Rassen aus? Das ist eine sehr explosive Frage, ich weiß das. Das war immer schon eine sehr explosive Frage. Aber wir müssen uns darüber klar werden, dass wir dem folgen müssen, was die Bibel sagt. Und nicht das, was Menschen uns eintrichtern möchten. Wichtig ist zunächst einmal zu begreifen, dass keine Rasse, keine ethnische Gruppe, keine Farbe in irgendeiner Form besser oder schlechter ist als eine andere ethnische Gruppe, eine andere ethnische Rasse oder eine Rasse und auch eine andere Farbe. In Apostelgeschichte 17, Vers 26 wird uns klar und deutlich gesagt, Apostelgeschichte 17 und Vers 26. Und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und hat ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens im Voraus festgesetzt. Das ist Gott. Der hat alle Menschen von einem Blut gemacht. Wie wir wissen, alle Menschen stammen von Adam und Eva ab. In der Tat wird in 1. Mose Kapitel 3 und Vers 20 Eva wie folgt beschrieben. 1. Mose 3, Vers 20, und Adam nannte seine Frau Eva, also hier eine Heirat hat stattgefunden offensichtlich, denn sie wurde die Mutter aller lebendigen Menschen. Und alle Menschen, egal zu welcher Rasse sie gehören, welche Farbe sie haben mögen, welcher ethnischen Abstammung sie angehören mögen. Alle Menschen haben das Potenzial, wiedergeborene Mitglieder innerhalb der Gottfamilie zu werden, Gott zu werden, Gottwesen zu werden, Geistwesen zu werden, im Reich Gottes. Ohne Ausnahme. Es geht hier nicht um Rasse oder ethnische Abstammung. Es geht nur darum, ob jemand sich Gott unterstellen wird oder nicht. In Galater Kapitel 3 lesen wir die Verse 28 und 29. Galater Kapitel 3 und die Verse 28 und 29. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, dann seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Wir lesen in 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 4, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Christus starb für die Welt, wie es heißt. Er wurde das Opfer für die Welt, für alle Welt. 2. Petrus 3, Vers 9, jetzt geht es um die Kirche, spricht er, Gott verzögert seine Verheißung des Wiederkommens Christi nicht, sondern er will, dass wir alle zur Reue gelangen. In Offenbarung Kapitel 21, da wird klar und deutlich gesagt, dass Gott alles neu machen wird und dass alle, die sich zu ihm bekehrt haben, Teil seiner Familie sein werden. Also es kann nicht darum gehen, dass eine Rasse, eine ethnische Völkerschaft in irgendeiner Form besser oder schlechter sein sollte als eine andere. Das ist keineswegs der Fall. Darum geht es nicht. Das Personal Correspondence Department der jetzt mittlerweile nicht mehr existierenden weltweiten Kirche Gottes, World Wide Church of God, die hat im Januar 1988 die schon seit langem etablierte Lehre der Kirche Gottes damals klar gemacht. Und daran halten wir uns heute nach wie vor. Und es wird wie folgt erklärt. Gott schuf Eva mit der Fähigkeit, Kinder mit den unterschiedlichen Merkmalen zu produzieren, die sich jetzt in den verschiedenen Rassen manifestieren. Die Kinder und Enkelkinder von Adam und Eva haben sich in Familien mit rassisch ähnlichen Menschen getrennt. Und als sie weiterhin innerhalb ihrer eigenen Gruppen heirateten, haben sich ausgeprägte Rassenmerkmale durchgesetzt. Gott sagt uns, dass er die Familien der Menschen getrennt und die Grenzen ihrer Wohnorte festgelegt hat. Schauen Sie, Gott hat das getan. Gott hat Rassentrennung ursprünglich vorgenommen. 5. Mose 32 und Vers 8. 5. Mose 32 und Vers 8. Als der Allerhöchste den Völkern das Erbe zuteilte und die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Und dann zitieren die hier auch Apostelgeschichte 17, Vers 26, was wir gerade eben gelesen haben. Und dann heißt es weiter. Natürliche Barrieren wie Gebirgszüge und Ozeane haben dazu gedient, die Rassen auseinanderzuhalten und eine Verschmelzung zu verhindern. So beabsichtigte Gott, dass es verschiedene Rassen gibt und er veranlasste sie, sich in dieser Weise zu entwickeln. Da gibt es einen weiteren Brief der Personal Correspondence Department Situation der weltweiten Kirche Gottes, wie ich sagte, die ist jetzt heute nicht mehr existent. Und dieser Brief war im Januar 1988 erschienen und da heißt es wie folgt. In der Antike trennte Gott die verschiedenen Rassen, indem er jedem seinen eigenen Bereich der Welt zur Entwicklung gab. Er platzierte sie dort, wo geografische Merkmale große natürliche Barrieren und Grenzen zwischen ihnen bildeten. Offensichtlich wollte er nicht, dass sich verschiedene Leute vermischten. Beachten Sie auch, dass Abraham tief besorgt war, dass sein Sohn Isaak eine Frau unter seinem eigenen Volk finden sollte und nicht unter den Kanaanitern, die ein anderes Volk waren. Im Gegenzug wies Isaak seinen Sohn Jakob an, zum Hause ihrer Vorfahren zurückzukehren, um eine Frau zu finden. Das finden Sie in 1. Mose Kapitel 28, die Verse 1 und 2. Es entspricht also diesen biblischen Grundsätzen, dass eine Person jemanden der gleichen Rasse heiratet und der in Persönlichkeit, Kultur, Temperament und Lebenseinstellung kompatibel ist. Die Missachtung dieser Grundsätze wird wahrscheinlich zu Problemen und Nöten für das Paar und die Kinder führen. Schauen Sie, es geht wiederum darum, eine Ehe soll erfolgreich sein. Eine Ehe ist am besten dadurch erfolgreich, wenn eine Gemeinsamkeit vorliegt, wenn es nicht Situationen gibt, die bereits schon den Erfolg einer Ehe in Frage stellen. Bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Aber ich habe viele Ehepaare kennengelernt in der Kirche, die zu gemischten Rassen gehörten. Ich kann es sagen, keine dieser Ehen, von der ich weiß, war erfolgreich. Sie alle haben in Scheidung geendet. Nun, einige sagen, Abraham und Isaak, die haben ihre Söhne deshalb nur nicht die Kanaaniter heiraten lassen wollen, weil die Kanaaniter heidnische Götzenverehrer waren. Aber das Problem ist, auch diejenigen, die dann der Isaak und der Jakob geheiratet haben, waren aller Wahrscheinlichkeit nach Götzenverehrer, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber wie wird zum Beispiel Ham beschrieben? Sem, Ham und Japhet, das waren ja die drei Söhne von Noah. Ham bedeutet dunkel. Das ist die Bedeutung des Namens. Aber in 1. Mose 12 und in Vers 11, da lesen wir, Und als er nahe in Ägypten war, da sagte er Abraham zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Von schönem Aussehen. Aber im Hebräischen heißt das Wort hell. Und auch eine Schriftrolle vom Toten Meer schreibt, dass Sarah in ihrer Helligkeit sehr lieblich war. Die Idee, dass Abraham und Isaaks Söhne keine kanaanitischen Frauen heiraten sollten, nur weil die heidnische Götzenanbeter waren, kann nicht richtig sein. In 1. Mose, Kapitel 11 und Vers 28, da heißt es, dass Haran starb in Ur vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland in Chaldea. Und wir wissen, dass Abraham dann aus Ur wegzog. Er ist also in Ur groß geworden. Ur bedeutet Feuer. Es war der Ort der Anbetung des heidnischen Feuergottes. Und was sagt uns Josua in Kapitel 24 und in Vers 2? Josua sagte zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms, Terach, Abrahams und Nahors Väter, und dienten anderen Göttern. Und dann sagte er in Vers 14, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm treu und wahrhaftig und schafft die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Schauen Sie, die haben ihre Götzen mitgebracht. Zur Zeit von Josua, die hatten nach wie vor scheinbar diese Götter, diese Götzen. Die hatten sich auch der Götzenanbetung schuldig gemacht. Wie auch die, die in Ur groß geworden sind, diesen Götzenanbetungen gehuldigt haben. Mit anderen Worten, die Verwandten von Abraham, das waren Götzenanbeter. Und wir sehen das auch sehr deutlich damals zur Zeit von Jakob. Da lesen wir in 1. Mose 31, als der Jakob und seine Frauen vor dem Laban flohen. Der Laban kam mit ihnen her. Da lesen wir 1. Mose 31 und Vers 34. Der Laban war ja der Onkel dann von Jakob. Rachel aber hatte die Hausgötzen genommen und sie unter den Kamelsattel gelegt und sich draufgesetzt. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. Und in Vers 30 heißt es, dass der Laban dem Jakob sagt, und nun, du bist weggezogen, weil du dich so sehr nach dem Haus deines Vaters sehntest. Warum hast du aber meine Götter gestohlen? Schauen Sie, der war nach wie vor ein Götzenanbeter und scheinbar die Rachel auch zu einem gewissen Zeitpunkt. Deswegen hat sie scheinbar den Hausgott erstmal dem Vater weggenommen. Aus alledem ergibt sich, dass Abraham und Isaak in keinster Weise nur deshalb befohlen hatten, dass ihre Söhne nicht die kanaanitischen Frauen heirateten, weil die kanaanitischen Frauen Götzenanbeter waren. Denn, wie ich sagte, Laban und sein Haushalt, das waren ebenfalls Götzenanbeter. Es hatte also mit etwas weiterem zu tun als mit der Religion. Und dieser weitere Aspekt war natürlich die Rassenunterschiede. Denn die Kanaaniter waren in der Tat dunkelhäutig, sie waren schwarze Menschen. Und wir wissen, Abraham, Isaak, Jakob waren eben keine schwarzen Menschen, sondern weiße Menschen. Herr Armstrong hat ein Buch geschrieben, Geheimnis der Zeitalter. Das ist an sich eine deutsche Übersetzung des englischen Buches Mystery of the Ages. Nun, ich will Folgendes dazu sagen, es kursieren da einige Ausgaben auf dem Internet. Ich habe hier die Originalausgabe Mystery of the Ages und die wurde 1985 von der Worldwide Church of God veröffentlicht. Das ist die einzige legitime Ausgabe. Es gibt heute Ausgaben, die sind aber nicht unbedingt legitim und die sind auch nicht unverändert. Egal, wo Sie die herbekommen wollen, achten Sie auf den Zeitpunkt des Copyrights. Und im Deutschen, Geheimnis der Zeitalter, das wurde im Jahr 1987 vom Ambassador College herausgegeben. Auch das, die einzige legitime Ausgabe dessen, was Herr Armstrong geschrieben hat im Englischen, und in der legitimen deutschen Übersetzung. Und da möchte ich jetzt etwas vorlesen, was Herr Armstrong schrieb. Und hier in der deutschen Ausgabe Geheimnisse der Zeitalter oder Geheimnisse der Zeitalter findet sich dies, was ich Ihnen jetzt vorlesen werde, auf Seite 127 angefangen und es geht bis Seite 129. Und das nächste Mal Seite 127. Da schreibt der Armstrong Folgendes. Noah war vollkommen unter seinen Zeitgenossen. Und Sie lesen das in 1. Mose 6 und Vers 9, ich will die Zeit jetzt nicht nehmen, in der Elberfelder Bibel. Der Beweis dafür findet sich in der Bedeutung des mit vollkommen übersetzten hebräischen Wortes. Dies kann sich entweder auf geistlichen Charakter, 1. Mose 17, Vers 1, oder auf physische Kennzeichen, 3. Mose 22, Vers 21, beziehen. Da wird nämlich von einem Tier gesprochen, das ohne Fehl war. Aber es geht da nicht um eine charakterliche Beschreibung. Daher lässt 1. Mose 6, 9 die Übersetzung zu, dass Noah sowohl untadelig als auch makellos war. Der Zusammenhang zeigt klar, dass letzteres die beabsichtigte Bedeutung des übersetzten hebräischen Wortes vollkommen ist. Eine gute Wiedergabe von 1. Mose 6, Vers 9 wäre demnach, dass Noah der einzige gerechte Mensch in geistlichem Charakter war und auch makellos unter seinen Zeitgenossen in seiner genetischen Abstammung. Und dann fährt Herr Armstrong fort, Folgendes zu sagen, als er die Situation beschreibt, die kurz vor der Flut stattgefunden hatte. Sündhaftes Heiraten muss entsprechend 1. Mose 6 und Vers 2 stattgefunden haben, als die Menschen sich zu Frauen nahmen, welche sie nur wollten. Mischehen unter den Angehörigen verschiedener Rassen waren damals so außerordentlich verbreitet, dass schließlich unter dem männlichen Geschlecht allein Noah noch makellos oder vollkommen in seiner Abstammung blieb. Bis zu Noahs Zeit gab es auf der Erde mindestens drei Grundrassen, die weiße, die gelbe und die schwarze. Zusätzlich kamen aus Mischehen viele Mischlinge, wie wir sie auch in der heutigen Welt haben. Gott offenbart in der Bibel nicht den genauen Entstehungspunkt der verschiedenen Rassen, doch die Vermutung liegt nahe, dass Gott der Mutter Eva Eierstöcke einschuf, die sowohl gelbe und schwarze wie auch weiße Erbeinheiten in sich trugen, sodass einige der Kinder Adams und Evas schwarze, gelbe wie auch weiße Nachkommen hatten. Nun, man kann dazu auch noch Folgendes sagen, es gibt auch die Möglichkeit, und andere gehen auch darauf ein, dass Sem, Ham und Japhet selbst weiß, schwarz und gelb waren. Denn, wie ich sagte, die Bedeutung von Ham bedeutet dunkelhäutig oder schwarz. Und das würde auch bedeuten, dass dann Gott Eva mit der Kapazität erschaffen hat, sowohl schwarze, weiße und gelbe Kinder zu erzeugen. Aber fahren wir jetzt fort mit dem, was Herr Armstrong sagt, jetzt auf Seite 129. Der von Gott erwählte Mann, der das Fortbestehen der Menschheit über die Flut hinaus garantieren sollte, war nicht vermischt unter seinen Zeitgenossen, wie alle seine Vorfahren, zurück bis auf Adam, waren reinrassig. Er war zweifellos weißer Abstammung, was nicht bedeutet, dass die weiße Rasse in irgendeiner Weise höherstehend ist. Und dann schreibt er, Gott legte ursprünglich die nationalen Grenzen fest, womit er beabsichtigte, die Völker voneinander zu trennen, um Mischehen zu verhindern. Und dann zitiert er 5. Mose 32, Vers 8, was wir eben bereits schon gelesen haben. In Noahs Linie gab es keine Vermischung. Seine Frau und die drei Söhne entstammten der gleichen weißen Linie. Doch Japhet hatte offenbar eine Orientalin geheiratet und Ham eine schwarze, oder wie gesagt, es kann auch sein, dass sie beide, die Söhne, gelb und schwarz waren. Auf diese Weise erreichte Gott, dass die primären Rassen die Flutkatastrophe überleben konnten. Das sind die Worte, die damals Herr Armstrong schrieb und die nach wie vor unser Verständnis darstellen von Mischehen im Hinblick auf verschiedene Rassen. Nun, wie ich eben sagte, hat Herr Armstrong deutlich gemacht, dass es, wenn es um das Wort vollkommen im Hebräischen eben ohne Makel, ohne Fehler geht, dass das in der Tat sich auf Rassenmerkmale bezieht. Und es gibt durchaus Kommentare, die das auch so sehen. Der Anhang 26 der Companion Bible schreibt genau das. Er schreibt, dass das Wort, das mit perfekt oder vollkommen übersetzt ist, auch die Bezeichnung von und Bedeutung von ohne Tadel haben kann, ohne Fehl. Und er hat eine ganze Latte von Stellen, wo dies zum Beispiel auf die Opfertiere angewendet wird und wo dieses Wort, was hier auf Noah angewendet wurde, eben auf die Opfertiere angewendet wird, die ohne Fehler sind, aber jetzt nicht in charakteristischer Weise, sondern eben aufgrund ihrer Abstammung, aufgrund ihrer Rasse. Nun, einige sagen, ja, aber das ist alles abgeschafft, denn Paulus hat ja gesagt, es gibt solche Rassenunterschiede nicht. Und sie verweisen auf Galater Kapitel 3,
und Vers 28. Und von daher kann es durchaus und sollte es durchaus der Fall sein, dass man Ehen durchführt, die eben rassistisch gesehen, also von der Rasse her gesehen, eben halt gemischt sind. Und es geht nicht nur um die weiße und die schwarze Rasse, es geht auch um die weiße und die schwarze und die gelbe Rasse. Egal, was der für eine Vermischung stattfinden würde. Und da heißt es in Galater 3, Vers 28, das hatte ich eben gelesen, ich lese es noch einmal, um es deutlich zu machen, was hier gesagt wird. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus.
Natürlich sind wir das. Aber es geht um die Berufung. Es geht um die Zukunft des Menschen. Es geht um das Potenzial, dass wir alle das Potenzial haben, ins Reich Gottes zu gelangen. Denn das ist genau das, was ja auch gesagt wird in Apostelgeschichte 10 und Vers 35. Apostelgeschichte 10 und Vers 35. Da sagt der Petrus, ein jeder in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Von jedem Volk, von jeder Rasse, von jeder ethnischen Abstammung. Alle, die das tun, was Gott erwartet, was Gott von uns verlangt. Man ehrt Gott, man respektiert ihn, man übt Gerechtigkeit. Alle die sind in seinen Augen angenehm. Alle die können berufen werden und werden berufen werden. Wenn nicht zu dieser Zeit, dann später, im Millennium, großen weißen Throngericht. Und sie werden das Potenzial haben, alle werden das Potenzial haben, ins Reich Gottes eingehen zu können. Aber daraus ergibt sich jetzt nicht, dass dann eine Rassenvermischung stattfinden sollte. Denn mit diesem Argument, es gibt weder Mann noch Frau, da kann man sehr leicht dann auch Homosexualität rechtfertigen. Es gibt ja weder Mann noch Frau. Da kann man auch alle möglichen Beziehungen rechtfertigen. Das ist damit ja nicht gemeint. Er sagt zwar, da ist weder Jude noch Grieche, das bedeutet aber nicht, dass auf einmal es keinen Juden, keinen Griechen mehr gibt. Es geht um das Potenzial eines Juden, eines Griechen, eines Heiden, eines Nicht-Heiden, eines Israeliten, eines Nicht-Israeliten, ins Reich Gottes gelangen zu können. Knecht oder Freier. Natürlich gibt es sie heute nach wie vor. Mann und Frau, natürlich gibt es sie heute nach wie vor. Schauen Sie sich um, wenn Sie zu Hause mir zuhören und zuschauen oder wenn Sie in einer Versammlung sitzen und sich diese Predigt anschauen. Gibt es da noch Männer und Frauen unter Ihnen? Natürlich gibt es die. Paulus sagt ja nicht, das ist alles jetzt eins geworden und man kann als Mann einen Mann heiraten, als Frau kann man eine Frau heiraten und so weiter und so fort. Darum geht es keineswegs. Es geht lediglich um das Potenzial der Berufung. Nun, ich möchte natürlich noch Folgendes dazu sagen. Zunächst einmal Ehepaare, die verheiratet sind, wo es also eine Mischehe gibt, ob es jetzt in religiöser Hinsicht oder in der Hinsicht der Rassen besteht, dürfen sich nicht scheiden lassen. Wenn zumindest ein Teil bekehrt ist, dann ist diese Ehe bei Gott gebunden. Und nur wenn der unbekehrte Ehepartner diese Ehe auflösen will, weil er oder sie keinerlei Interesse mehr an der Ehe hat, dann sieht die Sache anders aus. Das gleiche mit einer Ehe, wo ein Teil einer Rasse angehört, der andere Teil einer anderen Rasse. Da darf auch keine Ehescheidung erfolgen. Und die Kirche Gottes hat auch niemals irgendwie gesagt, dass bei einer solch bestehenden Ehe eine Scheidung stattfinden sollte oder dürfte. Und dann ist noch Folgendes hierzu zu erwähnen zum Abschluss. Heute ist die Frage der Rassenvermischung, sagen wir mal, wenn es um Ehe geht, eigentlich vielfach, nicht immer, aber vielfach eine akademische Frage, denn in vielen Fällen besteht schon bereits eine Rassenvermischung, eine reinrassige Situation, wo eine Person total reinrassig ist und die andere Person total reinrassig, aber einer anderen Rasse angehört, die gibt es eigentlich heute so oft gar nicht mehr. Und die Kirche hat immer gesagt, wenn es sich um eine Situation handelt, wo ein Teil, sagen wir mal, halb gelb ist und halb schwarz oder halb gelb und halb weiß oder halb schwarz und halb weiß, was auch immer, eine solche Person ist in der Tat total befugt, eine andere Person zu heiraten, ob sie jetzt weiß ist oder schwarz oder gelb. Und von daher besteht lediglich das Problem, wo es eine eindeutige Situation gibt, wo also man gar nicht daran zweifeln kann, dass es hier zwei verschiedene Rassen gibt. Insoweit, und nur insoweit, würden die Prediger wiederum der Kirche des ewigen Gottes und der Organisationen, die angegliedert sind, eine solche Ehe nicht durchführen. Würde es jetzt bedeuten, wenn eine solche Ehe dann doch durchgeführt wird, die Menschen gehen jetzt zum Magistrat, zum Heiratsvermittler oder was immer, dass dann die Kirche an solche Personen oder solche Personen ausschließen würde. Das will ich keineswegs sagen. Das kommt immer auf die Situation an. Geschieht das jetzt aus Rebellion oder was immer? Aber es sollte jetzt kein Freibrief sein. Ich will das jetzt nicht missverstanden wissen, dass man jetzt sagt, okay, dann lassen wir uns halt auf diese Weise dann heiraten. Die Kirche macht zwar nicht, aber wir machen es trotzdem. Das wäre sicherlich nicht die richtige Situation. Ich würde vorschlagen, wenn eine solche Situation besteht und wenn es zwei Menschen gibt, die sich gerne verheiraten wollen, aber es gibt hier gewisse Fragen, dann sollte ohne weiteres und sofort unmittelbar eine Konsultation mit der Predigerschaft der Kirche des ewigen Gottes stattfinden. Aber wie gesagt, wenn einer schon sagt, nein, ich kann das nicht tun, weil eben eine solche Rassenvermischung in meinen Augen nicht die richtige Situation ist, dann sollte man das akzeptieren und sich nicht jetzt enttäuscht erweisen, weil man ja doch so unbedingt will, dass eine solche Ehe stattfinden soll. Die würde dann auch keinen Erfolg haben, das kann ich Ihnen garantieren. Die würde keinen Erfolg haben. Es geht darum, dass wir alles tun, was wir tun können, um einer Ehe Erfolg zu gewähren. Und alle diese Punkte, die ich heute angesprochen habe, und es gibt sicherlich noch viele mehr, die sollten berücksichtigt werden. Und wir sollten nicht vorschnell handeln. Wenn Gott will, dass Sie diese mir jetzt zuhören, die Sie jetzt vielleicht dort sitzen, wo immer diese Predigt jetzt gezeigt wird, wenn Gott will, dass Sie heiraten sollen, dann wird er Ihnen eine Frau oder einen Mann zuführen. Warten Sie darauf, dass dies geschieht. Handeln Sie nicht zu vorschnell. Meinen Sie nicht, ach, solange wie jemand in der Kirche Gottes ist, ist es ja okay, da kann man ja eine solche Person heiraten. Das haben viele gemacht und haben da auch Schiffbruch erlitten. Denn das ist keineswegs der Fall. Muss nicht der Fall sein. Da werden weitere Komponenten und Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Ich denke, da wird es noch sicherlich viele Fragen geben in der Beziehung, aber ich habe immer versucht, heute so einiges mit Ihnen zu klären. Und so bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.